Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Der Faschismus gehört in Italien noch heute zum politischen Spektrum. Die ultrarechte Partei Fratelli d'Italia erreicht teilweise zweistellige Wahlergebnisse. Ihre Vertreter sitzen in Regionalparlamenten, dem römischen Senat und im EU-Parlament. Auch die Faszination Benito Mussolinis scheint ungebrochen. Seine Grabstätte ist zu einem Pilgerort geworden. Wer sind die Menschen, die drei Generationen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dem Faschismus anhängen? Eine Ethnologin hat sich ihrer abgekapselten Szene in Rom nun mit den Mitteln der Feldforschung genähert. Ihre Erkenntnisse stellt Eva Maria Götz vor.
Wir wollten doch nur gegen die Alliierten kämpfen. Wir sind doch nur für unsere Nation ins Feld gezogen. Was anderes wollten wir doch nicht. Und der Bürgerkrieg, der Bruderkrieg, wie er oft genannt wird, ist uns aufgezogen worden durch illegal kämpfende Partisanen. Das ist das Narrativ.
Und aus dem heraus, so Dr. Lene Faust, Ethnologin am Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern, bezog die Generation der faschistischen Weltkriegsveteranen ihre Berechtigung, sich selbst als moralisch unantastbar zu beschreiben.
Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein, das ist zugleich der Grundstein des Nachkriegsfaschismus eben aus der Perspektive seiner Mitglieder.
Lene Faust hat sich für ihre Recherchen in ein Milieu begeben, das sich selbst als Ambiente bezeichnet. Als Raum also, in den nur diejenigen Zutritt erlangen, die dazugehören. Oft aufgrund ihres familiären Hintergrundes und ihres klaren Bekenntnisses zu seiner Ideologie.
Und dieser gemeinsame Nenner ist eine positive Grundhaltung gegenüber dem Faschismus. Von den Mitgliedern des Ambiente als ein Lebensstil auch gesehen, den sie in diesem Raum des neofaschistischen Ambiente leben. In diesem Raum gibt es Auseinandersetzungen, gibt es Kritisierungen, gibt es auch Feindschaften zwischen einzelnen Gruppierungen, der sich aber doch nach außen im Kontext der antifaschistischen Mehrheitsgesellschaft ganz klar verortet. Und zwar vor allem auch über die Tatsache, dass eben der Faschismus nach 1945 illegal war und dass man eben diesen Raum an der Grenze der Illegalität mit Bedeutung füllen musste und dass man sich eben abgrenzt.
Monatelang, seit Januar 2012, hatte die Ethnologin in Rom Orte aufgesucht, wie das traditionell politisch rechtsorientierte Viertel Salario Trieste im Nordosten der Hauptstadt. Dort hatte sie in Bars, Kiosken, bei Veranstaltungen versucht, Kontakte zu knüpfen. Zunächst vergeblich. Das Misstrauen gegenüber der deutschen Wissenschaftlerin war groß. Doch schließlich gewährte man ihr Zutritt.
Ich habe zuerst mit einigen Veteranen sprechen können, die mir eben von ihren Kriegserfahrungen erzählt haben. Und bin dann von dort aus ganz langsam in familiäre Kontexte hineingekommen, weil ich immer gefragt habe nach den Kindern, aber auch nach der Enkelgeneration und versucht habe, mich da langsam vorzutasten. Das sind aber sehr lange Prozesse gewesen und das hat alles sehr, sehr lange gedauert.
Ihr Ziel?
Ein größeres Bild zu gewinnen, wie eben diese schwierige faschistische Vergangenheit und Kriegserfahrung und vor allem Täterschaft in Familien verhandelt werden, über verschiedene Generationen hinweg, auf sichtbare, aber auch auf unsichtbare Weise.
Die neofaschistische Szene hat sich im Gegensatz zu Deutschland eben tatsächlich wieder politisch organisiert, sehr früh. Sie beginnt mit der Gründung sozusagen dann schon 1946, des Movimento Sociale Italiano, und bleibt allerdings zunächst mal eine Splitterpartei.
Beschreibt Christoph Cornelissen, Professor für Neueste Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt, die Situation am und nach Ende des Weltkrieges, die sich von der in Deutschland grundlegend unterscheidet.
Italien war zunächst über viele Jahre an der Seite des Deutschen Reiches eine mitführende Kriegsmacht. Ein Verhältnis, was 1943 mit dem Waffenstillstand mit den Alliierten an ein Ende gelangt ist, was dann dazu geführt hat, dass Italien ein besetztes Land geworden ist, von deutschen Truppen besetztes Land, das vor allem im Norden ein großes Blutbad hinterlassen hat. Und Italien erinnert insofern verschiedene Kriege, eben auch den Krieg des Widerstands, der Resistenza gegen diese deutsche Besatzung. Und das Besondere im italienischen Fall, dass diese zweite Phase des Zweiten Weltkriegs, also von 1943 Oktober, September, Oktober bis zum Abschluss des Krieges April, Mai 1945 im Vordergrund dieses historischen Gedächtnisses lange gestanden hat.
Italien sah sich als Land des Widerstands. Die Erinnerung an die zahlreichen Opfer auf Seiten der Partisanen formte das kollektive Nachkriegsgedächtnis. dass es auch unter den faschistischen Soldaten Opfer gab und dass auch diese Männer von der eigenen Regierung, wenn auch der faschistischen, in den Krieg geschickt worden waren, wurde unter den Teppich gekehrt. Eine Kränkung, die die Veteranen an ihre Kinder und Kindeskinder vererbten. Bis heute sind deshalb militärisch oder religiös anmutende Rituale wie die pompösen Totenfeiern für die Gefallenen und Verstorbenen der ersten Generation ein Bindeglied innerhalb der Szene.
Das Gedenken an die faschistischen Toten wird im faschistischen Totenkult zu einer Form der Legitimation auch der eigenen Identität.
Identitätsstiftend ist auch das Gedenken an den Diktator Benito Mussolini, zu dessen Grab jährlich tausende Italiener quasi wallfahren.
Wir beten den Rosenkranz zu Ehren des Faschismus und sagen, Duce, du hattest recht.
Er ist einfach im Rahmen dieses Märtyrerkults zu einem Patron stilisiert worden, der auch in der Welt der Toten noch Einfluss hat und eben an Anlehnung an katholische Heiligenkulte im Prinzip auch über den Tod hinaus noch die Existenz des Neofaschismus legitimiert.
Da die Veteranen sich von der Gesellschaft geächtet fühlen, ist ihr wichtigster Anker die unbedingte Loyalität, die sie von der Familie einfordern.
Das wurde besonders brisant eben in der Zeit der 70er und 80er Jahre, der Zeit des Terrors und der politischen Spannungen, die tatsächlich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt haben. Vor allem in so einer hochpolitisierten Zeit war es natürlich für ein Kind, was in so eine Familie hineingeboren wurde und was mit der Idee aufwuchs, dass der Vater eben kein Kriegsverbrecher und Täter war, sondern ein Held, der zu Unrecht für seine Verdienste für das Vaterland eben an den Pranger gestellt wurde, war Loyalität natürlich ganz wichtig.
Da mussten sich die Kinder oft mit dem Eintritt in die Schule entscheiden, auf welcher Seite sie stehen.
Und ich habe in meiner Forschung sehr viele Menschen getroffen, die mir eben erzählt haben, dass das genau ein Punkt war, sich dann eben mit der Minderheit, zu der die Eltern in der Gesellschaft zählten, zu loyalisieren und eben auch für diese Eltern politisch aktiv zu werden.
È avvenuta la tremenda esplosione.
Viele Zeugen sagen aus, dass die Bombe gegen 4:30 Uhr explodiert sei, und zwar in der Schalterhalle, in der sich zahlreiche Kunden drängten. Druckwelle und Flammen haben das Gebäude zerstört.
Der Bombenanschlag auf den Bahnhof von Bologna am 2. August 1980, bei dem mehr als 85 Menschen starben, wurde von rechtsradikalen Terroristen verübt. Es war das grausamste einer Reihe von Attentaten seit den 60er Jahren, die die italienische Demokratie untergraben sollten. Unter den Aktivisten und Sympathisanten Angehörige der zweiten Generation von Neofaschisten. Mit einigen von ihnen hat Lene Faust über die Schwierigkeiten, sich von den Taten und Vorstellungswelten der Väter zu distanzieren, gesprochen.
Bei einer Familie habe ich zuerst die Tochter kennengelernt, die dann über sehr lange Zeit ihren Vater verteidigt hat mir gegenüber und seine Kriegsteilnahme relativiert hat, seine Täterschaft negiert hat in unseren Gesprächen, dass sie mit mir kritisch darüber gesprochen hat und ihre Probleme tatsächlich verbalisieren konnte. Das war kurz vor meiner Abreise und das hat in ihrem Fall eben so ungefähr ein Jahr gedauert, bis sie den Mut oder vielleicht auch das Bedürfnis hatte, das mir mitzuteilen.
Nicht immer ist es Lene Faust gelungen, die psychischen Verkrustungen ihrer Gesprächspartner und Partnerinnen aufzubrechen und sie dazu zu bringen, eigene Taten oder die Taten der Vorfahren in Frage zu stellen oder Einblicke in ihr Seelenleben zu geben. Viele haben sich in der subkulturellen Nische auch gut eingerichtet. Dass der Rechtspopulismus seit den 90er Jahren erst unter Gianfranco Fini und später unter Silvio Berlusconi und Matteo Salvini gesellschafts- und regierungsfähig wurde, empfanden viele Mitglieder des radikaleren Ambiente als Verrat. Mit dem politischen Tagesgeschäft wollen sie nichts zu tun haben. Ihr Ideal ist der Umsturz. Die heutige dritte Generation der Neofaschisten findet sich in Organisationen wie der Casa Pound wieder, die rechte Sub mit Popkultur öffentlichkeitswirksam verbindet. Dass sich das Thema Neofaschismus erledigt, wenn die erste Generation, auf die sich alle beziehen, abgetreten ist, ist also ein Trugschluss.
In meiner Beschäftigung mit diesem Thema war, glaube ich, für mich die größte Überraschung, wie eng verknüpft familiärer und politischer Raum sind und wie wichtig und wie zentral die langen Linien in den Familien für politische Kultur sein können. Dass Täterschaft nicht verschwindet mit den Zeitzeugen oder mit den Tätern, die dann irgendwann sterben und dieses Erbe auch vor allem der Täterschaft, dass sie das nicht mit ins Grab nehmen, sondern dass das in verschiedenen Formen, oft nicht gleich sichtbaren Formen, eben in familiären Bezügen weiterlebt. Und da dürfen wir einfach nicht vergessen, genau hinzuschauen und uns auch mit den Schmerzgrenzen auseinanderzusetzen.
Das Buch von Lene Faust, Neofaschismus in Italien. Politik, Familie und Religion in Rom. Erscheint morgen im Transkript Verlag und wird 40 Euro kosten.